Ja, da bin ich wieder mit dem zweiten Teil von Der Fluss der Gefühle. Ich habe ja letzte Woche schon angefangen gehabt von Jack Kornfield, seinen Vortrag eigentlich zusammenzufassen. Und ich muss zugeben, ich höre mir meine eigenen Podcasts eigentlich kaum nochmal an, weil ich, weil es mir oft so geht, dass ich meine eigene Stimme dann überhaupt nicht so ausstehen kann oder ich mich schmunzeln muss, weil ich irgendwo stocke, wo man gar nicht stocken sollte oder Sprechfehler habe oder keine Ahnung was. Wo wir schon mitten im Thema drin sind, mitten im Thema drin wären, weil es ja genau um das geht, ne? Also um den Fluss der Gefühle, ums Reinspüren, welche Gefühle sind immer wieder da. Und das wäre zum Beispiel das Grundgefühl Scham, mit dem ich mich gerade eh versuche immer wieder auseinanderzusetzen, wie oft im Leben. Und mir ist aufgefallen, es kommt verdammt oft hoch, also bei mir zumindest. Und vor allem auch bei Frauen, also jede weibliche Zuhörerin, die daran gerade dabei ist, spürt man in euch rein, wie oft Scham bei euch vorhanden ist. Es ist echt faszinierend, dass ganz viele weibliche Freundinnen von mir das Gleiche bestätigen, dass sie eigentlich permanent so eine Grundscham haben für alles, einfach für ihre Existenz schon alleine und für das, was sie machen, für das, was sie sagen, für das, wie sie sind. Für ihr Mama sein, für ihr Partnerin sein. Also entweder ich habe wirklich nur verkorkste Freundinnen. Sorry an alle meine Freundinnen, die zuhören sollten. Nee, das glaube ich aber auch nicht, sondern ich glaube einfach, dass es tatsächlich bei Frauen das so ein ganz althergebrachtes, tiefsitzendes Schamgefühl vorhanden ist. Und ja, es macht es aber einfach ziemlich spannend, mit dem mal irgendwie zu arbeiten und sich das anzugucken und wirklich zu fragen, immer, woher kommt es eigentlich? Welcher Glaubenssatz ist auch dahinter? Also welcher Grundgedanke könnte man bei Glaubenssatz sagen? Also zum Beispiel denke ich, nur wenn ich immer nett lächle, dann bin ich liebevoll oder so. Oder ich muss ein braves Mädchen sein oder so. Das kriegen Mädchen oft ganz unbewusst in ihrer Kindheit schon vorgelebt oder immer wieder gesagt, wenn es dann zum Beispiel heißt, so wie es jetzt ich bei meiner Tochter auch merke und auch mich dabei immer wieder ertappe, so Mei, ist das ein nettes Mädchen und ist die lieb. Ich komme ja aus Bayern, deswegen muss ich es noch so ein bisschen bayerisch formulieren. Mei, ist die nett und die ist ja so brav und die lächelt ja so lieb. Das ist ja alles schön und gut, aber im Endeffekt gibt man damit immer dem Mädchen auch wieder die Botschaft so, also wenn du so bist und so ruhig und so brav und so nett lächelst, dann bist du wirklich geliebt und akzeptiert. Aber sei ja nicht anders, sei ja nicht mal lauter oder aufmüpfiger oder wütender oder stärker im Charakter, weil dann könnte dir Liebe entzogen werden. Ja, das ist jetzt nur noch mal so am Rande als Einstieg eben zum Thema Scham, dass du es halt auch mal bei dir hinterfragst, wie oft es aufkommt, bei welchen Themen und wie er das manchmal wirklich in seinen Handlungen stark beeinflusst. Jetzt muss ich wieder den Bogen spannen. Wie bin ich jetzt auf Scham gekommen? Ach so, genau, ich habe meinen Podcast selber nochmal angehört, weil ich einfach nicht mehr wusste, wo der erste Teil aufgehört hat. Und das war mir etwas unangenehm, das irgendwie zu hören und dann so meine Versprecher zu hören und meine Ausschweife und sonst irgendwas. Aber es ist, wie es ist. Ich bin die, die ich bin und so rede ich und ja, bin ja auch noch relativ neu in diesem Geschäft, muss ich mal sagen, in Anführungszeichen in diesem Geschäft und genau und übe mich auch immer wieder, die Sachen flüssiger zusammenzufassen. Aber ich hoffe einfach so, du als Zuhörer kannst mir trotzdem irgendwie folgen und dir was mitnehmen von dem, was ich da erzähle. Und mir persönlich hat es immer geholfen, wenn ich Podcasts zum Beispiel gehört habe oder auch Bücher gelesen habe und es war mit persönlichen Beispielen verknüpft und verbunden, dann konnte ich mir das besser vorstellen oder auch besser merken. Okay. Und ich habe das Ganze jetzt auch gesagt, weil ich habe alles notiert, was in diesem Podcast vorkam von Jack Wolfkin. Check, Cornfield. Und kann manchmal meine eigene Schrift aber gar nicht mehr lesen, weil es jetzt schon so viele Aufzeichnungen sind. Also von dem her verzeih mir einfach, wenn ich manchmal ins Stocken komme oder den Satz nicht mehr ganz nachvollziehen kann. Ich versuche es dir einfach so gut wie geht wiederzugeben. Okay, also bei Teil 1 war ja die wichtigste Message irgendwie so, einfach zu akzeptieren, dass dieser Strom der Gefühle bei jedem Menschen vorhanden ist und dass es darum geht zu lernen, den wahrzunehmen, diese Gefühle, die in jedem Moment aufkommen, in dir fühlbar sind und aber auch wieder abfließen oder auch wieder verschwinden. Ja, es ging dann weiter, dass der Jack Kornfield ein Beispiel genannt hat von einem seiner Retreat-Teilnehmer, und der heißt Jacob. Muss ich kurz Pause machen, weil wieder ein Kind schreit. Einen Moment. Okay, dann weiter im Text. Genau, von dem Jacob hat er ein Beispiel genannt, und zwar wollte der Jacob, also es war ein ganz normaler Bürger, der hat irgendwie jahrelang bei einem tibetischen Mönch gelebt, war verheiratet, hatte 3 Kinder und jeden Tag meditiert. Und er arbeitete bei einer Zeitung im Ort. Und er wollte aber mit dem Kornfield eben arbeiten. Und ja, der hat berichtet, dass er sich bei der Meditation immer sehr ruhig fühlt und wohl fühlt. Und Jack Kornfield sagt aber, dass er damals erstaunt war über Jacobs schlechte Körperhaltung und dass er irgendwie so fahl aussah und ja, so einfach so matt, so wie erloschen irgendwie. Und seine Vermutung war, dass er eventuell mit der spirituellen Praxis, also mit Meditieren und so weiter, eine leichte Depression verschleiert und vielleicht sogar größere Ängste irgendwie so mit ein bisschen verdrängt. Er wollte aber unbedingt in seiner Praxis weiterkommen, also dieser Jacob. Und ja, und dann haben sie eben angefangen, erst mit den Grundgefühlen zu arbeiten. Und haben dann eben festgestellt, dass er viele angenehme Gefühle hatte und auch Angst vor intensiven Gefühlen hatte. Und ja, und dann hat der Kornfield ihm vorgeschlagen, dass er eben einen Brief an sich selbst schreibt, indem er einfach mal so formuliert, wie es ihm immer geht. Und ja, und da kam eben raus in diesem Brief, dass wenn er lebendiger wäre, hätte er vielleicht auch wieder Lust auf mehr Vergnügen. Und nochmal so ein Rücksprung praktisch, in dem Brief soll er auch schreiben, was er vor dem Gewahrwerden zu verbergen versucht. Und Jacob schreibt eben in dem Brief, oder sagt danach zum Jack Kornfield, wenn er zornig wäre, würde er die Leute mit Wut überfahren. Also davor hätte er Angst. Und genau, und gleichzeitig übte sich dann Jacob seine unangenehmen und seine neutralen Gefühle in jedem Augenblick festzustellen. Und später gelingt es ihm dann auch, dass er die sekundären Gefühle, wie zum Beispiel Verlangen, Wut oder Angst, besser wahrzunehmen. Und ja, danach forderte ihn dann Kornfield auf, auch seinen Körper besser wahrzunehmen und das Risiko einzugehen, intensiver zu leben. Also zum Beispiel aufrecht zu stehen, aufrecht zu gehen oder aufrecht zu sitzen. Das fiel ihm aber sichtlich schwer am Anfang, weil er einfach eben gesagt hat, ja, das traue ich mir nicht zu, praktisch so viel auf einmal Lebensenergie in mein Leben zu pumpen. Ja, es interessierte Jacob einerseits und andererseits lehnte er es auch ab. Kornfield erinnerte ihn dann an Buddhas Lehre vom grundlegenden Gutsein. Also das heißt praktisch, dass in jedem ein kleiner Buddha steckt. Das ist so die Grundannahme auch im Buddhismus. Und es ist eben bloß, es gibt verschiedene Gründe, warum halt dieser innere goldene Buddha verschleiert ist und ja, mit Schichten überlagert ist. Also auch er hätte es verdient, in Fülle zu leben. Diese Übung brachte ihm dann sehr viel, und er berichtete später auch, dass die Übung zu gehen wie ein König, die sie durchgeführt haben, die hat ihn irgendwie freier fühlen lassen und energetischer und glücklicher. Er hatte aber dann Angst, dass das Ganze nicht andauern würde, diese positiven Gefühle. Und dann meinte halt Kornfield wieder, dass eben alle Gefühle einfach vergänglich sind. Aber dass das Schöne daran ist, dass er halt jederzeit einfach dahin zurückkehren kann, weil er jetzt diese positiven Qualitäten auch kennt. Ja, genau, und dass er deswegen sich auf das irgendwie verlassen kann. Dann kommt ein ziemlich wichtiger Inhalt, finde ich, von Kornfield in dem Video. Und zwar sagt er, dass seine Beobachtung ist, dass viele spirituelle Menschen sich hinter der Meditation eigentlich verstecken und die teilweise auch als Flucht nutzen vor unangenehmen Gefühlen. Also so als eine Art Flucht in so eine heile Welt. Ja, und das, dieses nichts weiter als Angst, die sich als Weisheit ausgibt. Also der Satz ist, finde ich, ziemlich wichtig, wenn man das dann eben betreibt, dass man einfach sagt, ja, ich meditiere jeden Tag eine Stunde oder zweimal am Tag eine Stunde oder was weiß ich was, dann sagt er, dieses nichts weiter als Angst, die sich als Weisheit ausgibt. Ich fand es deswegen so wichtig, weil ich da auch nochmal so einen Bogen schlagen will zu meinem eigenen Leben. Und ich habe bemerkt, als ich vor 4 Jahren mit meinem Mann und meinem Kind nach Asien gereist bin, wo wir länger reisen wollten, einfach so ein halbes Jahr auf Reise gehen wollten, dass es im Endeffekt auch so eine Flucht war vor, ja, vor auch einer leichten Depression oder vor depressiven Gefühlen. Also ich hatte so diese Hoffnung, wenn ich nur weit genug wegreise oder in ein ganz exotisches Land reise, dann gehen diese dumpfen Gefühle, die grauen Gefühle oder diese Phasen, wo ich einfach gar keine Lust habe auf irgendwas, dann gehen die irgendwie weg und dann wird es alles total schön und bunt und hell und so. Ich übertreibe das jetzt auch gerade ein bisschen, damit man sich so den Kontrast vorstellen kann, der da irgendwie so innerlich ja in mir so abgelaufen ist, also dieser Film oder diese Hoffnung, dass dann alles besser wird. Das ist mir aber zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht so aufgefallen, aber im Nachhinein, dann habe ich das halt so bemerkt, dass das eigentlich immer nur so ein Fluchtversuch war. Und genau, und ich erinnere mich aber auch noch gut daran, dass immer, wenn Leute gesagt haben, boah, ist das cool, dass ihr jetzt da so eine längere Reise macht und so, dann war irgendwie eine meiner größten Ängste, dass ich am schönsten Strand sitze in Thailand oder was weiß ich wo, und im Endeffekt aber wieder mit den gleichen Gefühlen konfrontiert werde. Also dass ich es halt so eben dumpfe Gefühle fühlen muss oder so eine Leere oder ja Langeweile, der Grundlangweile vom Leben und kein tiefes Glück empfinden kann. Und das war mir damals schon irgendwie bewusst, dass diese Angst vorhanden ist, dass es da halt eben an der schönsten Stelle auch wieder so ist, dass mich dieses Gefühl einholt, beziehungsweise dass ich das eh mit mir rumtrage. Aber ich habe noch keine Lösung rausgefunden. Und ich bin ja mit Meditation und Buddhismus dann erst auch in Asien eigentlich in Kontakt gekommen. Und und habe tatsächlich in der Meditation dann erstmal gefunden, dass man halt so einen Zugang haben kann zu dem, genau was jetzt der Jack Kornfield da eigentlich sagt, dieses einfache Beobachten von dem, was ständig aufkommt und wieder verschwindet. Also sei es Gedanken, die aufploppen und aber genauso schnell wieder weg sind und genauso mit den Gefühlen halt, die kommen und die wieder gehen. Und diese Übung halt in der Meditation, immer wieder das einfach zu beobachten dürfen und dabei vor allem nichts tun zu müssen, also ich muss mich nicht anstrengen, ich muss nicht gut darin sein, ich muss einfach gar nichts, ich muss nur da sitzen oder darf nur da sitzen und darf es einfach nur beobachten, ganz egal, was da passiert. Ich muss nichts daran verändern und es ist keine Anstrengung dabei. Das war für mich so angenehm und das ist genau das, was er dann auch sagt zu Jacob, dass er sagt, ja, aber du kennst jetzt dieses angenehme Gefühl, du kannst jetzt dahin jederzeit zurückkehren. Und so geht es mir halt auch, wenn natürlich habe ich genauso meine Krisen immer noch oder auch mal depressivere Phasen und so. Aber ich weiß halt jederzeit, dass ich so einen Zugang habe praktisch zu einer tieferen Stelle und zu vielleicht so einer, wie soll ich das beschreiben, zu so einer schönen Stille in mir. Also einfach, dass ich da mich zurückziehen kann und beobachten darf, was abläuft, wie das Leben so spielt und wie meine Gedanken hüpfen und der Monkey Mind unterwegs ist. Monkey Mind nennen diese immer, das habe ich gleich mal in einem Podcast von der Meditation gesagt, der praktisch von Ast zu Ast springt. Also die Gedanken, wenn du es mal schaffst, die zu beobachten, die werden keine Minuten still bleiben. Das ist Sekunden oder Sekundenbruchteile sogar, wo der Gedanke von einem Ast zum anderen springt. Also du fängst an mit, ach, was wollte ich heute Abend kochen, über, es regnet draußen und dann, Mensch, der Fernseher, das sollte auch mal wieder geputzt werden. Und ach ja, ich wollte noch meine Freundin anrufen. Und so geht es permanent im Kopf, dass halt die Gedanken immer abwechseln. Und genau, in der Meditation kann sich halt einfach hinsetzen und das mal nur einfach beobachten und dann immer wieder zum Atmen zum Beispiel zurückkehren, ohne dass du halt irgendwie groß Leistung zeigen musst. Und das finde ich einen wichtigen Aspekt, gerade in unserer Leistungsgesellschaft im Westen habe ich das Gefühl, dass man, dass es ständig darum geht, dass man irgendwie noch besser sein muss, noch schneller sein muss, noch erfolgreicher sein muss, noch, ich weiß nicht, was schlanker, noch sportlicher, noch netter und immer ein nach oben drauf und ganz viele Menschen total schlaucht und fertig macht. Und das ist halt genau, finde ich, der Gegenzug da, dazu, dieser Rückzug und einfach mal da sitzen und nichts tun. Ja, jetzt muss ich gerade wieder den Bogen zurückschaffen. Ich wollte mir nur irgendwas von mir persönlich erzählen, aber da muss ich jetzt gerade nochmal nachlesen, was ich da noch für Beispiele genannt hatte. Ja, ich glaube, ich wollte bloß nochmal einfach sagen, dass dieses, diese Meditation oder auch diese Persönlichkeitsentwicklung hat mir halt irgendwie so einen neuen Weg eröffnet. Und der ist genauso mit Hindernissen, der ist auch nicht einfach irgendwie, dass man da genauso seine Höhen und Tiefen hat. Aber es ist halt einfach so, dass es jetzt halt schön ist, irgendwie ehrlich mit Wut umgehen zu können oder mit Gefühlen des Selbsthasses, die auch immer wieder bei mir hochkommen und die, glaube ich, ganz viele Menschen haben. Aber wenn man sie halt nicht bewusst hat, dann schleichen die sich so unter Bewusstsein so durchs Hintertürchen ein und manipulieren dich halt in deinem Handeln und Denken. Und wenn du es aber bewusst hast, dann kannst du halt einfach ja mit so einer Selbstironie und vielleicht auch mit so einer liebevollen Art mit dir umgehen und sagen, ach ja, du schon wieder mal so der Saboteur, der jetzt mir erzählt, dass ich ja viel zu schlecht bin oder viel zu unerleuchtet oder dass ich ja schon wieder so wütend reagiere bei meinem Mann und ob ich immer noch nicht weitergekommen bin. Und dann, ja, kann ich das aber halt einfach, wie gesagt, mit einem leichten Lächeln annehmen und sagen, diese Stimme also schon wieder. Und jetzt ist halt irgendwie für mich so, wie dass das so Wellen sind und die Täler aber vielleicht zwischen den einzelnen Wellen immer so tief sind, wie es damals waren und so unerforscht und so, oh Gott, und die Angst vor dem Tal, jetzt kommt wieder schlimme Phase, wo ich Angst habe oder wo ich Neid empfinde oder wo ich depressiv bin oder so. Und jetzt verstehe ich das einfach und weiß so, ah oh ja, kommt mal wieder so eine Phase und kann die aber besser annehmen. Genau, ich habe nochmal schnell hier für mich zusammengefasst. Also einerseits, warum mir diese Praxis halt so wichtig ist, weil ich weiß, dass halt alles irgendwie vergänglich ist. Das ist für mich ein ganz großer Halt und das möchte ich dir eben auch mitgeben als Zuhörer, dass es halt einfach immer so ein Grundslogan im Leben sein kann. Ja, alles ist vergänglich und so ist es wirklich. Auch wenn du hast bestimmt auch schon viele fette Krisen in deinem Leben gehabt, wo du dir immer gedacht hast, so Mann, das vergeht nie oder da komme ich überhaupt nicht mehr raus, das ist schlimm. Und im Nachhinein schaust und denkst da, ja, und das ist auch vorbeigegangen, das war auch nur ein Teil in meinem Leben. Also so irgendwie aus der Vogelperspektive mal drauf zu schauen und zu sagen, okay, das ist so ein Mini-Abschnitt in meinem langen Leben. Und dann das Zweite, was ich mir notiert habe, eben, dass ich öfter über diese Ego-Stimme eben schmunzeln kann. Ich nenne die so diese Ego-Stimme, weil ich immer die von mir trennen will. Und es fällt mir damit halt viel leichter, mit mir liebevoller umzugehen. Weil zum Beispiel, wenn Neid aufkommt, ist für mich so ein gutes Beispiel gegenüber einer Freundin oder so, die hat, was weiß ich, hat das, fällt jetzt gerade kein Beispiel, eine schönere Haus, ist jetzt für mich nicht wichtig, aber egal, das schönere Haus. Und ich bin innerlich neidisch und wenn ich das nicht wahrnehmen würde und so tun würde, als ob ich Britta ja neidisch bin und ich darf aber auf keinen Fall neidisch sein, dann kommt da ganz komische Dynamik in die Freundschaft rein, weil die wird es auch vielleicht irgendwie spüren, dass ich das nicht gönne und ja, es ist irgendwie blöd. Aber wenn ich einfach dann im Hinterkopf wahrnehmen kann, ah, da kommt diese Ego-Stimme, die jetzt ja das sagt so, die hat das bessere Haus und das ist viel schöner und so, dann kann ich das von mir trennen und kann sogar mit viel Mut mittlerweile ansprechen, meine Freundin und sagen, weißt du was, da kommt jetzt gerade so eine Stimme im Kopf, die sagt so, die hat es doch gar nicht verdient. du hast das größere Haus oder sonst was. Und durch dieses Ansprechen mit der Freundin kann sie einfach auch wieder reagieren und dieser Gefühlsbatzen, der zwischen uns steht, den sie mit Sicherheit auch irgendwie wahrnimmt, der ist erstmal so ein bisschen angestupst, vielleicht noch auf die Seite geräumt, aber er ist angestupst irgendwie. Und wie gesagt, sie kann auch eine Reaktion dazu abgeben und kann sagen, vielleicht wenn sie sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr weit ist, dass sie dann sagt, ja, das habe ich eh irgendwie wahrgenommen, habe ich mir schon gedacht oder so. Oder weißt du was, das Gleiche ist mir auch passiert gestern mit deinem neuen Auto oder sonst irgendwas. Also wir haben eine Gesprächsbasis erneuert und können die Beziehung wieder neu gestalten. Und es ist von mir getrennt als ich schlechter Charakter. Ich darf auf keinen Fall neidisch sein, weil jeder hat mal Neid oder jeder hat mal negative Gefühle, die man nicht haben will. Aber man kann es halt einfach dann ja, trennen von sich als Person als und sagen, ich bin keine schlechte Person, sondern diese Stimme in mir kommt hoch. Dieser kleine freche Wurm kommt hoch, der mir jetzt erzählt, ich sollte hier neidisch sein. Drittens, was habe ich mal aufgeschrieben? Genau, ich kann eben jederzeit in diese Stille eintauchen und daraus Kraft schöpfen, was ja auch vorher schon in dem Video angesprochen wurde, dass man halt so ein kleines vielleicht so ein Schloss hat, wo man einfach jederzeit Eintritt haben kann. Und was habe ich mir noch notiert, dass ich nicht alles, was in dieser materiellen Welt ist, so ernst nehme. Also so ein bisschen auf das ganze Leben gucke wie in einem Theater. Also es ist ein großes Schauspiel. Und ja, selbst Leute, die mir total schrecklich vorkommen, wo ich mir denke, das gibt's doch nicht, dass die so krass mit mir umgehen können oder ja, mich so beleidigen können oder mich so kritisieren, was auch immer sei, aber so diese Gestalt des Bösen, dass ich dem vielleicht auch ein Kostüm anziehen kann in meinen Gedanken und mir sagen kann, der ist auch nur vielleicht ein Schauspieler, der wurde auf diese Erde gesetzt und mit einem Kostüm und mit diesem Charakter und mit dieser Rolle, um mir in dem Leben was beizubringen, um mir ein Lehrmeister in meinem Leben zu sein. Was wäre denn, wenn dahinter eigentlich auch nur ein kleiner Buddha wirklich sitzt, der die Aufgabe eben bekommen hat, so, der Britta gibt mir es in diesem Leben mal so richtig mit, damit sie da irgendwie weiterkommen kann. Der Robert Betz, der sagt in seinem Videos zu solchen Personen, wo du denkst, oh, die will ich nicht noch einmal sehen in meinem Leben, dass das Arschengel sind. Und das finde ich eigentlich auch ein schönes Wort, weil einerseits sind so Engel, die dir halt eben irgendwas beibringen sollen, die so, Mensch, dich hat der Engel, sag mal, Mensch, dich hat der Engel geschickt, dich hat der liebe Gott geschickt. Naja, wer ihn auch immer geschickt hat, also was Positives ist ja mit diesem Engel irgendwie in Verbindung zu bringen und dann aber auch dieser Arsch vorne dran eben so, also dich will ich überhaupt nicht haben. Am liebsten würde ich dich gleich ja, irgendwie ausmerzen aus meinem Leben. Aber halt es mit einem anderen Blick annehmen, diese Arschengel als willkommen zu heißen. So. Ja, genau, jetzt wieder zurück zu unserem lieben Jack. Er sagt, Gefühl und Emotionen oder Gefühl und Emotionen wird im modernen Sprachgebrauch oft synonym verwendet. Ja, ist bei mir auch ständig so und ich so ganz unterscheiden kann ich es auch noch nicht, habe ich in dem Video gelernt, aber vergesse ich leider immer wieder. Also wenn es ich falsch gebrauche, dann verzeih es mir, ich vergesse es permanent. Aber im Buddhismus wird das Wort Gefühl und Emotion wird eben nicht synonym benutzt, sondern es wird das ursprüngliche Gefühl benutzt und sekundäre Emotionen, die ihnen nachfolgen. Haben wir vorher, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Das ursprüngliche Gefühl ist also das Erste, was auf deinen Kopf praktisch einprasselt und dann kommen erst die sekundären Emotionen. Es gibt drei Gefühlsqualitäten, Entschuldigung, drei ursprüngliche Gefühlsqualitäten. Und diese bringen wieder eine Reihe von Emotionen mit sich. Das finde ich jetzt total wichtig. Und zwar, sagt er einmal, gibt es die heilsamen, die unheilsamen. Ah, Entschuldigung. So, jetzt muss ich nochmal den Satz anfangen. Sorry. Drei ursprüngliche Gefühlsqualitäten bringen eine Reihe von Emotionen mit sich, genau. Und die Emotionen, Entschuldigung, die können entweder immer heilsam oder unheilsam sein. Also so ein unheilsamer oder ein heilsamer Geisteszustand kann daraus erwachen.
Ja, genau, so kann das ursprüngliche Gefühl des Angenehmseins kann einen heilsamen oder einen unheilsamen Geisteszustand hervorrufen. Also das nochmal, das ursprüngliche Gefühl, dass irgendwas angenehm ist, zum Beispiel, ich habe es mir so vorgestellt, ich war kürzlich am Baggerweiher, ich sitze am Baggerweiher da und es ist irgendwie einfach so angenehm, es ist alles so schön, es ist das erste Gefühl, kann was Heilsames oder was Unheilsames hervorrufen. Das Heilsame wäre also so eine innere Freude, eine Ungezwungenheit oder ein Glück. Und das Unheilsame kann aber eine Anhaftung sein, Gier oder eine Eifersucht. Also nochmal an dem Beispiel, damit man sich es besser vorstellen kann. Ich sitze zum Beispiel am Baggerweiher und ich kann jetzt einfach nur in tiefer Freude da sitzen und denken, Mensch, das ist so schön und ein leichter Wind weht und der Weiher schaut so schön aus und das Schwimmen ist so angenehm und so. Es ist dann so eine Ungezwungenheit, so ein Glück, das entsteht. Oder ich kann aber mit Anhaftung reagieren, indem ich sage, ha, also morgen muss ich aber unbedingt auch wieder herkommen und nächste Woche habe ich ja keine Zeit. Ich wünschte, ich könnte da wiederkommen, wenn ich nur nicht arbeiten müsste. Dann hätte ich das Gefühl wieder, ich möchte es morgen gleich nochmal haben, dass ich hierher kommen kann. Seht schon, es geht jetzt auch so in die Segier rein, so, ja, ich möchte vielleicht noch den nächsten Baggerweiher kennen, der soll ja noch schöner sein. Und wenn ich den habe, dann fahre ich auch nur in Urlaub und ja, das ist nur ein Beispiel für vielleicht Gier oder so. Oder Eifersucht, zum Beispiel, dass ich dann sage, oh Mann, meine Freundin, die hat jetzt die nächste Woche auch nur Urlaub, die kann jeden Tag am Baggerweiher kommen, das ist so ungerecht. Ich möchte es aber auch und warum kann sie das? Also das fand ich total spannend, dass einfach wirklich so dieses angenehme Gefühl in beide Geisteszustände aber wandeln kann. Und jetzt greife ich schon mal so ein bisschen voraus. Er sagt halt einfach, oder das ist auch sowas im Buddhismus, dass man diese heilsamen Geisteszustände einfach immer wieder auch üben kann und intensivieren kann, wenn man sich halt erstmal darüber bewusst ist, wie das grundsätzlich abläuft. Ja, dann kommt die zweite Gefühlsqualität, die neutrale Gefühlsqualität, und die kann wieder in unheilsame Emotionen und in heilsame umschlagen. Die heilsamen Emotionen wären ein geistiger Friede, Gelassenheit oder Zufriedenheit. Und die unheilsamen Emotionen, die folgen können auf eine neutrale Gefühlsqualität, das könnte Langeweile sein, Lethargie oder Abgehobenheit. Dann kommt unsere dritte Gefühlsqualität, das war ja die unangenehme Gefühlsqualität. Die kann wieder umschlagen in das Positive, in Klarheit, in Unerschütterlichkeit und in Weisheit oder in das Negative, in Abneigung, Bewertung, Starrheit und Angst. Ich brauche da eben immer so ein Beispiel für mich, dass ich mir das besser vorstellen kann. Mir ist dazu eingefallen, eine unangenehme Gefühlsqualität, dachte ich mir, wenn ich doch in den Raum reinkomme, habe ich ja meistens, habe ich denke ich immer, ein Grundgefühl erstmal. Fühle ich mich hier wohl oder fühle ich mich hier unwohl? Und genau, wenn ich mich jetzt unwohl fühle, dann wäre es ja diese unangenehme Gefühlsqualität, diese ursprüngliche, das passiert. Und dann kann ich aber mit der unterschiedlich umgehen. Also es kann umschlagen in eine Klarheit. Das habe ich mir so vorgestellt, dass ich eben einfach schon so geübt bin oder so weise bin, in Anführungszeichen, dass ich merke, ah, ich fühle mich hier gerade unwohl. Okay, aber es ist vermutlich, weil ich keinen Menschen hier kenne oder weil das Licht komisch ist oder weil ein komischer Geruch vorhanden ist. Also es ist einfach so eine Klarheit, die das so ein bisschen so analysieren kann, was hier gerade im Körper und im Geist abgeht und das dann wieder frei laufen lassen kann. Oder genau, sie sagen ja noch eine Unerschütterlichkeit oder eine Weisheit. Also Unerschütterlichkeit, selbst wenn ich das vielleicht, habe ich mir so vorgestellt, jeden Tag erlebt, dass ich zum Beispiel in einen Zug einsteigen muss, wo ich ein unangenehmes Gefühl habe. Und trotzdem sage ich, ja, es ist mir zwar jeden Tag unangenehm, da in diesen Zug einzusteigen, wo lauter unbekannte Leute sind, aber ich weiß auch, dass ich das hinbekomme. Ich weiß, dass ich da drüber stehen kann. Das war zu meinem Beispiel, vielleicht fällt dir noch anders ein. Und das Negative kann ja sein, ich komme in diesen Raum rein eben und fühle mich da eben, habe jetzt diese unangenehme Gefühlsqualität und dann geht aber sofort, und ich glaube, das passiert sehr, sehr vielen Leuten, es geht sofort der automatische Zug im Kopf los, Bewertung, also ja, ist ja klar, der und der, wie schaut denn der aus, was ist denn das für ein komischer Kerl, was hat denn der an? der gefällt mir überhaupt nicht, das finde ich ja schrecklich. Also diese Abneigung, was da genannt wird, Abneigung, Bewertung, passiert, glaube ich, immer ganz, ganz stark. Schubladen, ne, wo man so Schubladen auf und zu mal sagt, das ist ja, das ist bestimmt so ein, was weiß ich, Dummkopf vom Dorf oder ich weiß nicht, was für Bewertungen dann alle hochkommen. Und auch eine Starrheit, kann vielleicht auch gut passieren, dass man einfach sagt, boah, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich handeln soll, ich kann gar nicht mehr reden oder das kann ja dann richtig auch in Panikattacken enden und eine Angst, dass man es dann vielleicht eben auch nicht mehr weiß, wie man handeln soll oder ja sogar eben neurotische Züge entwickelt, im schlimmsten Falle. Ja, und da ist mir nochmal dazu eingefallen, zu diesen drei Gefühlsqualitäten, von denen wir sprechen, warum das dann so wichtig ist, dass so viele Leute, die sich mit Buddhismus oder mit diesen Gefühlszonen auseinandersetzen, sage ich mal im weitesten Sinne, dass die einfach nur sagen, so wie zum Beispiel Jon Kabat-Zinn, der ja in Amerika sehr bekannt ist, einfach nur diesen Slogan so Moment for Moment, also jeden Moment neu wahrnehmen und einfach nur immer eben wahrnehmen, was hochkommt. Ist es gerade angenehm, ist es gerade unangenehm, ist es neutral, was entstehen für Folgeemotionen und dann wieder vorbeiziehen lassen. Weil damit eben keine größeren Schäden, sage ich mal, produziert werden. Weder bei mir selbst, also wir haben ja das Beispiel gesagt, mit Angst oder mit Panikattacken, noch bei jemand anders, weil ich dann vielleicht gleich mit Bewertung reagiere oder einen blöden Spruch raushaue oder wütend werde oder eifersüchtig. Ja, und genauso meint ja Eckhart Tolle das auch immer wieder, einfach jeden Augenblick neu sein lassen und neu aufkommen lassen und wieder gucken, was in einem aufkommt. Dann fragt Jack Kornfield, wie wird in der buddhistischen Psychologie mit Emotionen gearbeitet? Und das ist jetzt natürlich ein wichtiger Punkt. Jetzt haben wir das alles besprochen, so was da aufkommt und immer einfach so dieses Aufkommen lassen. Jetzt geht er nochmal so ein bisschen ins Detail, um wie man, ja, welche Übungen dafür helfen. Also er sagt, hier bietet eben das Achtsamkeitstraining eine große Hilfe. Und das Achtsamkeitstraining, habe ich ja auch schon in anderen Podcasts erwähnt, ist also Scheiße, mir fällt nichts ein, Entschuldigung. Ja, diese drei Säulen könnte man vielleicht sagen, genau. Das Erkennen, das Akzeptieren und das Forschen und das Nicht-Identifizieren, das ist einfach die beste Grundlage, um irgendwie weiterzukommen. Da ist mir noch dazu eingefallen, dass der Thich Nhat Hanh, der ja auch ein sehr bekannter Buddhist ist, der sagt immer, dass die Achtsamkeit ist so eine Art liebevolle Mutter. Also die ist immer unterstützend an deiner Seite, und hilft dir praktisch, die Situation besser zu meistern, aber die würde dich nie verurteilen. Finde ich ein schönes Bild irgendwie. Also nochmal, dieses Achtsamkeitstraining besteht aus Erkennen, welche Emotion ist eben gerade da oder welches Gefühl trifft gerade auf mich ein. Das Akzeptieren, dass es da sein darf und dann noch das Forschen. Wann kommt es auf? Wie kommt es auf? Auf das Forschen gehe ich jetzt genauer ein. Er sagt nämlich auch, wie geht denn das Ganze? Erstens, klar machen, was da ist. Erstens klar machen, was da ist. Also, wie machen sich Emotionen im Körper bemerkbar? Wie fühlen sie sich im Geist an? Ich habe noch selber Beispiele dazu geschrieben. Und zwar kannst du es vielleicht auch mal einfach probieren und dir Gedanken drüber machen, beziehungsweise nicht Gedanken machen, weil es ist wieder im Kopf, sondern einfach mal versuchen zu fühlen, wie sich denn ein Gefühl anfühlt. Zum Beispiel ist Wut meistens sehr stark zu fühlen. Bei mir ist es zum Beispiel so ja, es fängt so im Magen an und geht dann hoch so schaumartig wie ein Vulkan in die Speiseröhre. Und ja, wirklich so in Wellen, genau, als ob so ein Vulkan ausbrechen wollen würde. Oder bei Angst zieht sich mir, sagt man eh oft, dass der Magen zusammen ist. Ist bei mir tatsächlich auch so. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es bei anderen Menschen vielleicht sich anders äußert. Also es ist dann immer so ein komisches Zusammenziehen in der Bauchgegend. Und sobald ich wieder locker lasse und an anderen Gedanken denke, dann merke ich auch wieder, dass sich das wieder so entspannt. Und dann, wenn ich wieder in den gleichen Angstgedanken reingehe, dann zieht sich das wieder so zusammen. Ich bin immer noch am Erforschen, zum Beispiel bei Scham,
behaupte ich immer noch, dass ich im Körper kaum was fühle, aber das ist halt einfach, glaube ich, immer wieder, ja, dieses Achtsamkeitstraining, immer wieder gucken, aha, jetzt ist Scham da, erstmal wahrnehmen, okay, das dürfte Scham sein, wie fühlt sich das im Körper an, kann ich es irgendwo wahrnehmen, ändert sich irgendwas in irgendeiner Körperregion, und ja, und da einfach mal so ein bisschen rumforschen. Er sagt dann immer, wenn wir uns geistig verwirrt fühlen, sollten wir Emotionen erkennen. Sind wir wütend, gelangweilt oder verstrickt? Und meist bilden Emotionen regelrechte Knäuel. Ist also mehr als eine Emotion vorhanden. Zum Beispiel ist oft kombiniert Ärger und Trauer. Oder bei Glück ist oft auch Zuversicht vorhanden. Ja, für viele Westliche, sagt er, ist es nötig, dass sie die Emotionen detailliert erforschen und erkennen lernen. Ich habe mich so gefragt, warum er gesagt hat, für viele Westliche ist es nötig. Meine Antwort war so drauf, dass ich glaube, dass wir vor allem im Westen und vor allem nach der Aufklärung so sehr stark die Prämisse hatten, dass wir rational sein müssen, dass wir viel denken müssen und analysieren müssen und wissenschaftlich begründen müssen. Und da wurde das Gefühl total hinten angestellt, sogar ja verpönt bzw. verbrannt in Anführungszeichen, weil zum Beispiel Hexen oder Seher oder Heiler und so, die wurden ja im Mittelalter regelrecht verfolgt für ihre intuitive Gaben eigentlich. Und ich glaube, dass das immer noch so ein bisschen Erbe ist, auch in der heutigen Zeit, dass das eben sehr verpönt ist, wenn zum Beispiel, wenn Männer Gefühle zeigen oder so, und man darf ja auf keinen Fall dann weicher sein oder nicht ins Fühlen kommen. Aber im Endeffekt ist das, glaube ich, so die, boah, jetzt greife ich hoch, die Rettung unserer Menschheit, wollte ich gerade sagen. Aber ich glaube tatsächlich im stillen Kämmerlein, dass es tatsächlich so die Basis für alles ist. Also wenn diese Achtsamkeit bei jedem Menschen vorhanden wäre, stell dir das mal vor, und jeder wäre sich sehr bewusst über seine Emotionen und Gefühle, wann was hochkommt und wie das hochkommt, und hätte dann noch so den Willen und die Kraft, eben nicht alles sofort an die Oberfläche kommen zu lassen, also beziehungsweise auszuagieren, so muss man sagen, dann glaube ich schon, dass wir eine sehr viel friedvollere Welt hätten. Ja, wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Ach so, mit diesen, dass das eben bei vielen Westlichen sehr nötig ist. Ja, es wird immer so ein bisschen gesagt von den Buddhisten, dass es in Asien tatsächlich nicht so stark ist, dass die noch mehr mit ihren Gefühlen verbunden sind. Kann ich jetzt aber nicht bestätigen, weil ich keine Asiaten kenne. Oder natürlich kenne ich welche, aber ich könnte jetzt keine Statistik aufstellen. Was ich aber sehr hilfreich finde, ist, dass er einfach nochmal sagt, dass die Emotionen so regelrechte Knäuel bilden. Also dass meistens eher mehr als eine Emotion vorhanden ist. Und ich glaube, das kann man ziemlich schnell nachvollziehen und nachfühlen, wenn man mal da so reinspürt, dass man merkt, boah, ich kann es eigentlich gar nicht klar sagen, was ist denn jetzt überhaupt gerade bei mir vorhanden. Irgendwie bin ich so sauer und wütend und auch enttäuscht und eigentlich auch ärgerlich und alles so gleichzeitig irgendwie. Er sagt auch eben, dass einfach Hilfestellungen nötig sind, dass man das lernt, und es ist einfach nicht einfach. Ein Vorschlag wäre von ihm mit einem Lehrer gemeinsam, ist natürlich nicht für jeden möglich, für mich auch nicht. Ich habe keinen Lehrer an meiner Seite, und deswegen möchte ich dir einfach nochmal so meine ganz wichtige Erfahrung mit an die Hand geben, was mir so super geholfen hat. Ich habe jetzt schon einige Male erwähnt, dass ich es auch so schwer finde, diese Gefühle ranzukommen oder wirklich zu fühlen. Mal angenommen, du hast wirklich jetzt auch so diesen Impuls und sagst, ja, ich möchte es wirklich mal probieren, immer wieder einfach zu fühlen, weil ich auch erkenne, dass es ein wichtiger Schritt ist, um mehr Handlungsmöglichkeiten im Leben zu haben, um mehr in die innere Ruhe zu kommen, um ein ausgewogenes Leben zu führen. Okay, aber wie geht es? Und ich habe für mich festgestellt, dass es eine der besten Methoden ist, anstatt es wieder durch den Kopf zu lösen, was, glaube ich, ganz, ganz viele Leute verwechseln mit Fühlen. Die denken dann so, ja, ich weiß jetzt, ich bin sauer, aber sie begründen es eigentlich wieder mit dem Kopf oder sie analysieren es wieder mit dem Kopf. Und da muss man irgendwie rauskommen aus dem Kopf. Ich habe es aber auch ewig nicht geschafft und habe es dann nur geschafft durch diese Arbeit mit dem inneren Kind. Und da habe ich, glaube ich, auch schon mal was dazu gemacht. Wenn nicht, will ich es auch nochmal machen. Da gibt es ganz tolle Bücher dazu, die Arbeit mit dem inneren Kind von Stefanie Stahl zum Beispiel. Ja, genau, wie mache ich das? ich versuche einfach, mich aus der Situation kurz rauszunehmen, wenn es irgendwie möglich ist. Also zum Beispiel, ne, Konflikt mit dem Partner und ich merke, es kommt totale Wut hoch. Und bevor ich jetzt irgendwas Unkluges sag oder die Situation eskaliert, sage ich einfach, ich brauche ganz kurz Zeit für mich und ziehe mich zurück, mache die Augen zu, was für mich total wichtig ist, Augen zu machen, weil ich damit abgeschnitten bin, optisch von der ganzen äußeren Welt und auch meine Gedanken so runterfahre, sonst geht die Gedankenspirale sofort los, dass ich dann eben sage, ach, aber ich wollte doch eh noch eigentlich putzen oder keine Ahnung was oder in dem Zimmer kann ich ja gar nicht Augen zumachen, weil das so unangenehm ist, weil der Raum so klein ist oder irgendwas ist, die Gedanken rattern einfach immer. Also deswegen Augen zu hilft mir total viel und einmal kurz so in sich reinspüren und bitten, dass das innere Kind dir ein Gefühl zeigt und du guckst einfach und sagst so, wo bist du gerade, inneres Kind, was machst du? Vielleicht kommt dir dieses Wort innere Kind auch komisch vor, aber ich bin da ziemlich zu überzeugt davon, dass das jeder Mensch in sich trägt. Das ist halt dein praktisch verletztes Kind aus der Kindheit noch, was geheilt werden möchte, was immer wieder gesehen werden möchte. Und vielleicht, wenn du am Anfang damit anfängst, wirst du gar nichts sehen oder wirst nur ein zorniges inneres Kind sein, ein wütendes inneres Kind, weil du es jahrelang nie angeschaut hast und nie ernst genommen hast. Und das ist manchmal ein längerer Prozess, aber ich wage es dir zu versprechen, dass es sehr, sehr sehr, sehr viel Nutzen bringt einfach, wenn du damit immer wieder arbeitest. Und ich habe damit echt totale Erfolge verzeichnet, ohne irgendwie in Therapie gehen zu müssen oder ohne einen buddhistischen Lehrer an meiner Seite haben zu müssen. Also nochmal kurz zu der Methode zurück. Ich lege mich hin, mache die Augen zu, frag kurz das innere Kind, wie geht's dir gerade? Ich bin da, ich schaue dich an. Und dann kommt bei mir sofort mittlerweile, am Anfang auch nicht gleich, ein Bild hoch. Also zum Beispiel kommt ein Bild hoch, wie so ein kleines Mädchen wirklich in so einer dunklen, schwarzen Kammer zum Beispiel am Boden liegt und auf dem Boden haut und du siehst, dass es wütend ist und es würde am liebsten irgendwas zerschneiden und es hat schon ein Messer in der Hand. Und diese Bilder können sich aber auch sekündlich wandeln. Und ich zeige einfach immer nur wieder meine Anteilnahme von Herzen und sage, ich bin da, ich schaue dich jetzt an, du darfst mir alles zeigen. Und es wütet rum und vielleicht guckt sogar mal kurz so nach oben, so nach dem Motto zu der Erwachsenenbretter und sagt so, ah, du bist da, ja, ich bin so sauer und redet und schlägt auf irgendwas ein. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es dann oft sich wandelt, das Bild. Und zum Beispiel hinter der Wut, das wusste ich auch gar nicht, das habe ich nur über diese Bilder erfahren, ist dann total oft Trauer. Und bei mir kommt dann zum Beispiel das kleine Kind, das dann auf einmal weinend in der Ecke sitzt, total zusammengekauert. Und ich kann dann wieder als Erwachsener ich Anteil nehmen und es in den Arm nehmen und sagen, ich bin da für dich, ich sehe, dass du weinst, du darfst jetzt weinen. Und das ist genau das, was die, glaube ich, im Buddhismus sagen, dieses Annehmen von den Gefühlen, die dürfen da sein, die werden nicht verdrängt, die werden nicht größer gemacht, sondern sie werden einfach nur liebevoll in den Arm genommen praktisch. Und damit können die abfließen und oder integriert werden in dein Organismus und du kannst neue Situationen anders angehen. Und wie gesagt, nochmal, das kann ich dir versprechen, du wirst die neuen Situationen anders angehen können, weil du hast diese Gefühle endlich mal irgendwie angeschaut und geheilt. Und nochmal kurz zurück zu diesem weinenden Kind, das dann eben da sitzt. Das weint dann vielleicht noch kurz rum und auf einmal springt es in der nächsten Sekunde rum und ist glücklich und macht was ganz anders. Und das kann bei dir komplett anders ablaufen, aber ich wollte dir nur zeigen, dass es auch so ein ganz prozesshaftes Geschehen ist. Also es kann sich eben sekündlich ändern und es gilt nur einfach dabei zu bleiben, Augen zuzuhaben und das anzuschauen und liebevoll in den Arm zu nehmen. Oh Gott, ich sehe gerade, ich habe 43 Minuten schon geredet. Oh nein, und ich bin noch nicht einmal bei der Hälfte. Okay, ich glaube, ich bin voll abgeschweift, es tut mir leid. Und es kommt noch sehr viel. Dann wird das Ganze wohl so enden, dass ich dich auf die Folter spanne und dir einen dritten Teil versprechen werde. Genau, weil es gibt locker noch einen dritten Teil aus dem, was ich noch alles aufgeschrieben habe, was in dem Video von Jack Kornfield vorkommt. Und das Ganze will ich ja dann immer noch kommentieren und meinen Senf dazugeben. Ja, von dem her muss ich da jetzt einfach mal so einen Cut machen und hoffe, dass du irgendwas Hilfreiches dir rausziehen konntest aus dem ganzen Gerede. Ich muss bloß gerade schmunzeln, weil ich jetzt selber wieder so ein bisschen in die Selbstironie oder auch in diese Scham reinkommen, dass ich jetzt zu viel geredet habe und denke mir, es war jetzt viel zu viel und der arme Zuhörer ist total überfordert und war eh alles ein Blödsinn. Und siehst du mich selbst verurteilt? Und so hast du jetzt wieder schöne Beispiele, wie das bei anderen Menschen im Kopf abläuft, wenn die Emotionen so aufkommen und sich breit machen und dann wieder vergehen. Also, wie dem auch sei, der dritte Teil folgt. Vielleicht schicke ich ihn gleich mit dem zweiten Teil raus oder wieder eine Woche später. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir einen schönen Tag oder Abend.